Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime Games. Und heute ziehen wir in dieser Folge das große, schwere, alte Buch aus dem Regal, eingebunden in einen alten, dunkelbraunen Lederband, und darauf steht mit goldener Schrift das Wort Geschichte geschrieben. Und dann pusten wir den Staub mal darunter und schlagen es auf für diesen Fall, denn nicht nur haben wir heute einen historischen Fall rausgesucht, sondern auch meine beiden Gäste sind Zeitreisende eigentlich, jeder auf seine Art, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her huschen. Also packt eure Sachen und auf geht's in die Vergangenheit. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, und heute spielen wir mit Matthias Wittekind, studierter Architekt und Autor von Theaterstücken, Drehbüchern, Hörspielen und eben Kriminalromanen, unter anderem historische Krimis. Sein nächstes Buch erscheint am 14. Juni, Spur des Verrates, und ist der zweite Teil seiner historischen Krimireihe. Schön, dich hier zu haben. Matthias, hallo.
Ja, ich sag auch hallo.
Und mein zweiter Gast hat eigentlich einen echten Heimvorteil, denn er hat unter anderem Geschichte studiert und arbeitet jetzt als Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Außerdem hat er einen ganz eigenen Podcast zusammen mit Hannes Liebrand, Tatort Geschichte. True Crime meets History heißt dieser Podcast, und mit dem reist er zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit und stellt sich dabei die Frage, was die eigentlich mit uns heute zu tun hat. Herzlich willkommen, Niklas Fischer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Wir lernen euch beide natürlich gleich noch sehr, sehr gut kennen im Laufe dieser Podcast-Folge. Erstmal starten wir direkt rein in den heutigen Fall, und zwar wie immer mit unserer Story-Prämisse. Für unseren heutigen Fall machen wir, passend zu euch beiden, eine kleine Zeitreise. Und weil ihr ja eben kleine Zeitreisende seid und euch bestens auskennt, spielt unsere Geschichte heute nicht in Deutschland. Sonst wäre es langweilig, ne? Heimvorteil. Aber wo und in welcher Zeit wir uns befinden, das finden wir gemeinsam raus, und zwar mit Hilfe eines Fotos. Euch wird das eingeblendet. Den Zuhörenden ja nicht, deswegen wäre es mir ganz lieb, wenn ihr mal beschreiben könntet, was ihr auf diesem Bild seht, und ich untermal euch das mal akustisch, ja, einfach, dass wir hier so ein bisschen Atmosphäre haben. Niklas, was siehst du?
Ich sehe eine Strandpromenade, also ich sehe auf jeden Fall erstmal, dass es ein relativ altes Bild ist, sehe Menschen mit Hüten, die mich darauf schließen lassen, dass es sich wahrscheinlich so um die Jahrhundertwende zwischen 1900 bis 1920 abspielt. Das ist eine Fotografie, die gibt's ja auch noch nicht ewig. Also ihr seht, ich bin schon voll in meinem Element.
Ja, wirklich. Du bist schon nerdig drin.
Ja, schwarz-weiß, umtriebiges Treiben, die Leute haben Regenschirme, sind Sonnenschirme, würde ich sagen. Das heißt, es muss gutes Wetter sein, sonst wären die Leute ja auch nicht am Strand. Also ich sehe einen Pier, einen Strand, im Hintergrund relativ große Gebäude für die Zeit. Also es scheint irgendwie eine Metropole zu sein.
Ja. Finde ich gut. Matthias, du noch was zu ergänzen?
Ich würde sagen, ein Seebad.
Sehr gut.
Da jemand ganz im Vordergrund ein Bowler trägt, sagt mir mein Gefühl England. Ein großes Hotel, so scheint mir im Hintergrund, aber das ist ganz sicher nicht Südfrankreich, das ist England, sagt mir mein Gefühl. Die Frauen tragen hübsche weiße Sonnenschirme, der eine trägt einen schwarzen Sonnenschirm. Es ist eine Sommeratmosphäre, würde ich sagen, aber noch zu einer Zeit, als niemand auf die Idee gekommen wäre, auf eine Landungsbrücke oder so ähnlich, wie man das nennt, mit einer Badehose rumzulaufen. Die sind alle wohl bekleidet und sehr sittsam. Kreissäge nennt man die Tüte, die die Männer tragen.
Also das ist ja herrlich, ihr beiden. Ja. Ihr wart sehr, sehr gut. Ihr wart mit der Zeit auch fast richtig. Aber wir sind in Brighton in England um 1870 herum. Die Stadt an der Südküste floriert zu der Zeit. Jährlich strömen bis zu 80.000 Besuchende aus London und dem Rest des Landes in eben dieses bekannte Seebad. Sehr richtig, Matthias. Und hier treffen wir auch unsere Protagonistin für den heutigen Fall, Amelia Willow. Der Name wurde von der Redaktion geändert. Eine junge Frau in ihren frühen 20ern. Und Amelia, die hat sich jetzt Hals über Kopf verliebt. Der Mann ihres Begehrens ist ihr Arzt James Jacob. James wäre auch tatsächlich eine gute Partie für Amelia gewesen, weil beide kommen aus gutem Hause und beide flirten auch sehr gerne miteinander. Einziger Haken, der James ist halt leider schon verheiratet. Ne? Das geht dann natürlich nicht, schade, aber Amelia, die hatte einen Plan und welcher das ist, darum geht es gleich in unserem ersten Kapitel. Vorher lernen wir euch aber erstmal nochmal besser kennen. Wir haben schon gesagt, für euch beide Fall aus der Vergangenheit rausgesucht, denn ihr beide habt eben viel mit der Vergangenheit zu tun. Matthias, du als Autor, du schreibst unter anderem historische Krimis. Woher kommt denn deine Faszination für die Vergangenheit und das in Krimis zu packen?
Ja, also mein Interesse, dafür gibt es zwei Gründe. Also für die Reihe, die ich hier begonnen habe, ist der zweite Band bereits. Das erste war, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit mit einem anderen Autor zusammengearbeitet habe. Und wir beide hatten das Interesse, gleichzeitig über diese Zeit was zu schreiben. Mein ehemaliger Co-Autor ist leider vor 2 Jahren verstorben, sodass ich diesen zweiten Band jetzt alleine geschrieben habe. Aber es ist ein bisschen, möchte ich den Namen Rainer Wittkamp vielleicht einmal erwähnen, weil er ja mit sozusagen an der Grundidee beteiligt war. Und für mich persönlich war das Interesse eigentlich, dass ich bin 64 Jahre alt, so darf ich sagen. Und dass ich weder meine Großeltern noch meine Eltern früh dazu entschlossen haben, Kinder zu bekommen, ist mein Großvater 1888 geboren, meine Großmutter 1895. Das heißt, in unserer Familie habe ich noch erlebt, dass man über diesen Ersten Weltkrieg gesprochen hat und über die Zeit. Wenn ich eine ganz kurze Anekdote, also mein Großvater hat, als ich so 7, 8, 9 Jahre alt war, immer wenn ich in Sommerferien bei ihm war, als krönenden Abschluss am letzten Abend eine Kiste rausgeholt und mit mir am Küchentisch die Skagerrak-Schlacht nachgespielt. Die größte Seeschlacht, glaube ich, die jemals stattgefunden hat im Ersten Weltkrieg. Und es sind aus der Familie auch welche gefallen in diesem Krieg. Und dadurch habe ich mich eigentlich schon, ja, schon spätestens im Studium intensiver damit befasst.
Also sozusagen eigentlich aufgewachsen damit, oder so ein bisschen?
Genau, es hat immer eine Rolle gespielt in der Familie.
War das bei dir ähnlich?
Ja, das hatte jetzt keinen konkreten privaten oder familiären Hintergrund, sondern das war einfach das Interesse in der Schule. Geschichte hat mich dann auch durchs Abi gebracht. Und dann ganz klassisch Geschichte studiert auch und dann aber tatsächlich auch relativ lange bin ich in der politischen Bildung gewesen und dann erst über den zweiten Weg, wenn du so willst, am Ende an der Uni gelandet, wo ich jetzt seit ein paar Jahren bin. Und ich bin auch gar kein klassischer Historiker, sondern Geschichtsdidaktiker. Das heißt, ich bin eher damit betraut, zum Beispiel die Lehrkräfte auszubilden, die dann eben später in der Schule Geschichte unterrichten.
Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, habt ihr so eine nostalgische Sicht immer auf die Vergangenheit? Lebt ihr so oder denkt ihr so gerne über die Vergangenheit nach?
Nee, überhaupt nicht. Nostalgisch würde ich nicht sagen, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen halt aus der Gegenwart heraus zu fragen, warum wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen sollten. Das ist ja Geschichte und welche Lehren wir daraus ziehen. Also gerade bei mir im Berufsfeld, ich hatte es ja gesagt, ich bilde auch Lehrkräfte mit aus, es ist ganz wesentlich zu schauen, warum tun wir das denn? Was können wir dafür das Hier und Jetzt mitnehmen? Deswegen würde ich nicht sagen, dass es nostalgisch ist, sondern es hat tatsächlich auch immer ja, im weitesten Sinne etwas Intentionales. Also wenn man sich im Geschichtsunterricht mit der Vergangenheit auseinandersetzt und nimmt das nicht mit in die Gegenwart, dann kann man es auch sein lassen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Gibt es eine Zeit, in der du gerne gelebt hättest?
Ich bin ganz happy im Hier und Jetzt tatsächlich.
Das ist doch gut. Bei dir auch, Matthias, oder gibt es eine Zeit, die du nochmal gerne mitgemacht hättest?
Ich hätte wirklich gerne mal diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der auch meine Bücher spiele, dieses Ende der, gibt es verschiedene Bezeichnungen, Belle Époque oder Fin de siècle, was man ja teilweise noch bis zum Ersten Weltkrieg, diese letzten Jahre, wo das noch Glanz und Gloria, wo noch die ganz großen erklärenden Romane und alles entstanden sind, wo es, ich sehe jetzt mal von der Armut ein bisschen ab, schildere nur das Schöne. Und dann dieser Übergang zu diesen, ja, Bruch des Ersten Weltkriegs. In diesen letzten Jahren, 10 bis 14, das würde ich gerne mal ein paar Tage unterwegs sein. Wir haben ja mit diesem Film Das Weiße Band einen wunderbaren Einblick bekommen in diese letzten, das sind die letzten Wochen, glaube ich, vor dem Krieg. Das würde mich interessieren, ja.
Das glaube ich. Deswegen hast du sie auch ausgesucht, dass da deine Romane spielen?
Ja, ich wollte sozusagen...
Dich da mal schnell reingeskriptet.
Ja, ich habe mich da reingeskriptet, genau. Und das Verrückte ist ja, wenn man Bücher schreibt, wir haben ja dieses wunderbare Bild beide beschrieben und ein Historiker würde vielleicht sagen, erstmal, welche Stadt es ist, wann es spielt, welche Regentschaften und so weiter. Und wenn ich jetzt ein Buch schreibe, würde ich anfangen mit den Hütten, den Schirmen und den Frauen sozusagen, vielleicht noch zu den Wellen kurz was und dem Hotel. Und dann würde ich mich langsam durchbohren, dass man dann allmählich merkt, wo wir wirklich sind und dass es auch ein paar Probleme gibt. Deswegen kann man den Gedanken dann enorm viel erzeugen. Man kann sich da so reindenken,
schön.
Geht wunderbar.
Ich liebe das wirklich. Also immer, egal ob Matthias was sagt oder Niklas, mit diesen Fakten, mit den historischen, und ich kram so in meinem Gedächtnis und denke so, pff, ich weiß wirklich gar nichts mehr, obwohl ich auch Geschichtsabi gemacht habe. Und ihr zwei immer ganz, ja, ich weiß, wovon er spricht, Und ich denke so, ich habe wirklich alles vergessen.
Also ich habe einen Nebensatz dazu, vielleicht als ich so drüber nachgedacht habe, über unser Gespräch, habe ich mich wirklich gefragt, ich müsste meine Enkelkinder eigentlich jetzt mal fragen, meine Tochter ist schon lange aus der Schule raus, aber wird der Erste Weltkrieg überhaupt noch durchgenommen? Oder reicht es, drei Eckdaten und zu sagen, dass der Thronfolger da angeschossen wurde? Denn ich will jetzt hier nicht zu sehr extemporieren, aber was zum Ersten Weltkrieg alles geführt hat und so weiter, das ist so komplex.
Das weiß Niklas wahrscheinlich.
Da gibt es einen ganz tollen Podcast, der das zufällig mal auch...
Sachlos.
Deiner. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es im Lehrplan, kann natürlich insbesondere nur für Bayern sprechen, weil ich da an der Uni bin, aber es steht natürlich auch in allen anderen Lehrplänen drin, die Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg. Und man ist zum Glück heute auch ein bisschen weg von dem Faktenwissen und versucht eher kompetenzorientiert zu arbeiten. Also nicht nur zu fragen, wann das Ganze passiert ist, sondern eben, und das zielt dann auch darauf ab, was ich vorhin gesagt habe, warum ist das Ganze passiert? Wie lassen sich vielleicht auch Entwicklungen von damals mit heute vergleichen? Was natürlich nie 1:1 geht, aber all das, was im weitesten Sinne eben Kompetenzen ausmacht, das findet tatsächlich mittlerweile im Geschichtsunterricht statt, auch wenn es das Ganze natürlich immer noch ausbaufähig ist.
Cool. Sehr spannend. Wir quatschen gleich noch ein Ründchen weiter. Erstmal steigen wir wieder in unsere Zeitkapsel und kommen raus in unserem ersten Kapitel. Süße Verlockung. Also, ich fasse zusammen. Wir befinden uns in Brighton, Südengland, 1870 herum. Amelia total verschossen in ihren Arzt James, leider der aber anderweitig verheiratet. Und seit Anbeginn der Zeit gibt es verschiedene Wege, wie eine Frau mit so einer Situation umgeht. Amelia entscheidet sich für eine, sagen wir mal, unkonventionelle Herangehensweise, die man später auf eine ihr schon sehr früh attestierte Diagnose zurückführen wird, und zwar die gute alte Hysterie. Wir kennen sie. Damals tatsächlich anerkannt als Krankheitsbild oft bei Frauen. Was ist Hysterie? Niklas, du korrigierst mich. Ist eigentlich erstmal ein allgemeiner Oberbegriff für unterschiedliche Symptome, also körperliche oder psychische. Und heute würde man sagen, die psychischen Symptome sind sowas wie Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, Schizophrenie oder Psychosen. Damals die empfohlene Behandlungsmethode von weiblicher Hysterie, skurril bis drastisch, nämlich bis in die 1930er Jahre war eine gängige Behandlungsmethode, einer Frau zu sagen, also sie müssen jetzt wohl sofort heiraten und am besten auch gleich schwanger werden, sonst wird das nichts mehr mit der Hysterie. Und eine mögliche und auch durchaus angewandte Behandlungsmethode führte später dann auch zur Entwicklung des Vibrators. Dass wir das machen. Okay. Ist das richtig, Niklas?
Ja. Das kann ich dir im Detail tatsächlich auch nicht sagen. Aber es sagt natürlich wirklich viel über stereotype Vorstellungen damals, über das Bild der Frau. Es gibt dann ja auch in der Zeit, vielleicht kommen wir da ja später auch noch zu, Gerichtsprozesse, wo dann Frauen auch freigesprochen werden, weil sie im hysterischen Affekt gehandelt haben. Also ja, sehr klassisch, was du jetzt geschildert hast, leider für das Bild der Frau in der Zeit.
Ja. Skurril, wirklich. Also immerhin haben wir den Vibrator dadurch. Das ist ja eine gute Sache, die vielleicht entstanden ist. Aber ansonsten, so, die Hysterie hat man also jetzt auch unserer Amelia attestiert. Eure Frage lautet jetzt natürlich, was könnte Amelia jetzt in ihrer Hysterie getan haben, um ihren James für sich zu gewinnen? Und das erratet ihr in unserem ersten Spiel. Gerüchteküche. Geht so, ihr bekommt von mir eine Liste, 10 Begriffe sind da drauf, aus denen sucht ihr euch 4 Begriffe aus, packt sie als Zutaten in eure Gerüchteküche und zaubert mir daraus eine leckere Geschichte, was Amelia getan haben könnte. Okay, am Ende kläre ich dann auf, ob ihr recht hattet oder nicht. Also, die Begriffe lauten: ein Damenrevolver, Pferdemist, Apotheke, Katze, Brief, Schokolade, eine Kröte, Vollmond, Gift oder eine Zeitungsannonce. Habt ihr schon was? Ich gehe es nochmal durch. Damenrevolver, Pferdemist, Apotheke, Katze, Brief, Schokolade, eine Kröte, war es der Vollmond, war es Gift oder die Zeitungsannonce. 4 Begriffe aus den ganzen. Matthias, geht dein Autorgehirn schon an? Wahrscheinlich. Oder du hast schon 5 Geschichten.
Ja.
Also, raus damit.
Ich soll mir 4 Begriffe aussuchen.
Ja, sehr gerne.
Genau. Also Zeitungsannonce. Mhm. Damenrevolver natürlich.
Natürlich.
Schokolade.
Aha.
Und Vollmond.
Okay, und warum?
Ja. Amelia wird eine Zeitungsannonce aufgeben, in der sie eine Verabredung mit ihrem Mann annonciert, als ob sie sich noch nicht kennen würden und so weiter. Dann würde sie, oh Gott, jetzt habe ich meine eigenen Begriffe vergessen. Oh
Gott, Vollmond? Zeitungsannonce,
Vollmond, genau. Die findet natürlich bei Vollmond statt. Und dann, weiter, hilf mir, was habe ich noch genommen?
Dann hast du Damenrevolver noch gesagt.
Damenrevolver, genau.
Und Schokolade.
Genau, dann würde sie ihrer Konkurrentin, die natürlich ihrem Mann folgt, weil sie sowas ahnt, dass sowas passieren wird, würde den Mann mit der Schokolade betäuben. Dann würde sie die Frau mit dem Revolver behandeln und würde dann nach Hause fahren, lieber Gott, nach Hause fahren, auf Pferdemist ausrutschen und auf diese Weise doch noch erwischt werden in der Nähe des Tatorts.
Finde ich gut.
Aber das ist nicht so leicht. Ja. Also
ich finde es gut.
Die Begriffe schon mal.
Ja, aber behandeln hat mir am schönsten gefallen, mit dem Revolver behandeln. Das finde ich wirklich, sollten wir einführen. Finde ich gut, okay. Niklas, bist du dabei oder schwebt dir noch was anderes vor?
Ich würde fast mitgehen. Kreativer werde ich nicht.
Also, ich sag mal so, 1 aus 4 hast du richtig, Matthias.
Oh ja.
Soll ich mal erzählen? Ich erzähle euch mal, was passiert ist. Amelia besorgt sich aus der Apotheke, das ist der erste Begriff, Strychnin, also Gift, der zweite Begriff, das damals noch sehr einfach zu beschaffen war. Dem Apotheker gegenüber behauptet sie damit, lästig gewordene, streunende Katzen, dritter Begriff, loswerden zu wollen. Was im Übrigen auch grausam gewesen wäre, wenn wir das mal ganz kurz festhalten können. Und was der Apotheker auch sagt, naja, finde ich jetzt auch nicht so fein, aber hier haben sie das gute Strychnin. Amelia bestreicht allerdings süße Schokopralinen damit. Damit hast du recht gehabt, Matthias. Mit diesem Gift und schenkt die Packung natürlich James' Frau in der Hoffnung, ihre Rivalin damit ausschalten zu können. James' Frau erkrankt daraufhin auch erstmal schwer, erholt sich dann aber von ihrer Vergiftung. Und wie Amelia dann weiter, wie hast du gesagt, mit dem Revolver behandelt? Wie Amelia weiter behandelt, das erfahren wir also gleich. Erstmal kommen wir wieder zu euch. Bei dir, Matthias, habe ich nämlich gelesen bei deinem Roman, es ist eine unangestrengte Mischung aus Historie und packendem Kriminalfall. Wie unangestrengt gelingt dir denn diese Mischung oder ist das tatsächlich erstmal ein Kraftakt von wegen Recherche und Reindenken und so weiter?
Ja, also die Recherche ist, das ist im Vergleich zu meinen anderen Büchern, die ich schreibe, hier fand ich schwieriger, weil man fühlt sich wirklich sehr verantwortlich.
Mhm.
Natürlich kann ich mir sowas Allgemeines ausdenken, der Kaiser war immer blöd und die deutschen Offiziere allemal. Aber damit erzähle ich ja etwas, da hätte mein Wirtschaftskundelehrer dazu gesagt früher, das wusste schon die Nachtmütze meiner Großmutter. Und deswegen muss man sich natürlich damit beschäftigen. Und ich habe eigentlich mehrere Bücher mir natürlich besorgt und ein tolles gelesen. Niklas wird es sicher kennen, denke ich mal. Ich glaube, Die Schlafwandler hieß das, soweit ich weiß, von einem englischen Autor, Clark.
Christopher Clark.
1100 Seiten, glaube ich sogar. Cool. Aber ich will das nicht ausführen. Ich extemporiere manchmal ein bisschen. Aber egal, ich schreibe ja hier keinen 400-seitigen Roman. Aber man fühlt sich sozusagen einerseits bemüßigt, schon halbwegs korrekt zu bleiben. Das Problem ist, das habe ich dann auch ein bisschen später erst erkannt, wenn man natürlich einen Roman schreibt, der sich auch nicht nur an Historiker oder 12 Leute wendet, dann muss man natürlich Hauptfiguren haben, die der Leser vielleicht auch ein bisschen mag, sozusagen. Mhm, und wenn man jetzt als Hauptfigur einen deutschen Oberst aus der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der noch beim Geheimdienst arbeitet, dann wird es schwierig. Dann kommt man in so eine Zwickmühle. Entweder ich erfinde eine Fantasiefigur, wo man sowieso von vornherein sagt, solche hat es wirklich beileibe nicht gegeben. Oder ich erfinde eine Figur, wo jeder sagt, wieso soll ich diesen grässlichen Typ was lesen?
Mhm.
Und deswegen weiche ich ein bisschen ins Humorvolle, teils auch deutlich Fantastische manchmal aus.
Okay.
Das ist so schon teilweise, aber nur ein paar Stellen sehr fantastisch, sodass man ein bisschen vielleicht ein Augenzwinkern merkt, weil es ist, ich habe mit diesem Dilemma so nicht gerechnet, muss ich sagen.
Mit welchem?
Dass ich eine Hauptfigur habe, wo man sagt, sag mal, wieso schreibt man über so jemanden ein Buch? Also ein Offizier kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der für den deutschen Kaiser arbeitet. Deswegen umso wichtiger, dass ich mich bemüht habe, zumindest in vielen Eckdaten genau zu sein.
Mhm.
Ja, ich weiß noch, wir bei dem ersten Roman, das muss ich unbedingt mal erzählen, im ersten Band, da war Rainer der große Rechercheur und dann haben wir an einer Stelle geschrieben, der Untergendarm der österreichischen Seitenpolizei so und so trug messingfarbene Uniformknöpfe und dann meldete sich jemand und sagt, so eine Unverschämtheit, Schund, alles Schund, die waren goldfarben. Also statt Messingfarben. Also damit muss man ohnehin rechnen, dass es natürlich unter den Lesern auch Leute gibt, die sie ein bisschen auskennen. Ist nicht leicht, nicht einfach.
Das heißt also, Niklas muss da drüber lesen, so bevor das rausgeht, der nächste.
Ja, Niklas, ja. Sowas könnte mir genauso passieren, weil du hast ja manchmal das Problem, dass du das auch einfach gar nicht recherchieren kannst, beziehungsweise das steht einfach nicht im Fokus deiner Geschichte.
Mhm.
Insofern haben wir vielleicht manchmal auch sehr artverwandte Probleme, weil ich das so aufgreifen darf, was du gerade gesagt hast, auch bei Historikern, du hast ja Christopher Clark zum Beispiel genannt, geht es am Ende ja auch darum, eine gute Geschichte zu erzählen, also selber auch ein guter Geschichtenerzähler zu sein. Und die besten Historiker kriegen das eben hin.
Mhm.
Neben dem, was natürlich im weitesten Sinne Faktenwissen ist, das vermittelt werden muss, eben auch eine tolle Geschichte zu erzählen.
Ja.
Mhm. Schön, ja, das ist genau dieser Spagat. Niklas, dein Podcast Tatort Geschichte ist eine fixe Corona-Idee gewesen, wie so viele, die aber total erfolgreich ist. Kannst du ganz kurz sagen, wie es dazu gekommen ist?
Genau, du hattest ja meinen Kollegen schon angesprochen.
Mhm.
Wir haben das Problem gehabt, dass wir in diesem ersten Corona-Semester, wo keine Präsenzlehre mehr stattfinden konnte, irgendwie unseren sehr theoretischen Basiskurs in der Geschichtsdidaktik an die Studierenden bringen mussten. Und dann hatte ich die wahnwitzige Idee, dass wir doch das in Form eines dialogischen Podcasts machen können. Und darauf ist dann mein alter Arbeitgeber, die Georg von Vollmer Akademie, aufmerksam geworden. Und mit denen haben wir dann, die hat nämlich das gleiche Problem, die haben eigentlich eine Akademie in den schönen Voralpen und die konnten auch keine Veranstaltungen live durchführen.
Ah.
Und so haben wir dann eben für die sozusagen auch einen Podcast gemacht. Und das war eben der History Crime Podcast Tatort Geschichte, der dann immer größer wurde. Dann ist der Bayerische Rundfunk als zweiter Produzent mit aufgesprungen, der uns ja jetzt mittlerweile auch mit der Akademie zusammen produziert. Und so sind wir eben gewachsen und gewachsen und gewachsen. Aber manchmal kann ich das auch gar nicht so richtig begreifen, wie schnell das alles geht.
Ja, mega, mega gut. Warum dann History Crime? Also woher kam die Crime-Komponente noch mit rein?
Es geht so ein bisschen in die Richtung über das, was wir vorhin schon gesprochen haben. Es muss natürlich auch spannend sein und man kann sehr gut an historischen Kriminalfällen eben dann auch das große Fass aufmachen. Das heißt, das Ganze kontextualisieren werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht machen, aber wir könnten dann natürlich auch über England, konstitutionelle Monarchie 1870, was macht Königin Victoria, wie ist das Ganze politisch eben aufgestellt, sowas, so die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, das würden wir jetzt wahrscheinlich, wenn wir darüber jetzt was machen würden, was wir heute besprechen, in Tatortgeschichte, würden wir das wahrscheinlich alles aufmachen.
Ah, okay, das große Ganze dann sozusagen. Hast du ein Lieblingsverbrechen aus der Vergangenheit, wenn man das so sagen darf?
Ja, weil es vielleicht bei euch gut reinpasst und tatsächlich gerade sehr aktuell ist. Wir haben zum Beispiel mal was gemacht zu Stepan Bandera. Das ist ein großer nationalistischer, großer faschistischer Partisanenführer gewesen, der zusammen mit den Nationalsozialisten Richtung Osten marschiert ist. Also Ukrainer, heute für viele Ukrainer auch noch ein Held, also sehr umstrittene Figur. Und der ist tatsächlich in München umgebracht worden, in einem Treppenhaus mit einer Giftpistole. Also sehr crimig das Ganze. Aber da kann man eben auch sehr gut über geschichtspolitische Aspekte in der Gegenwart sprechen an dieser Person, weil Putin diese Figur auch immer wieder aufgegriffen hat. Wenn Putin von den Nazis spricht, spricht er auch immer von Vandalisten. Also da hast du dann das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist auch wieder das mit dem Gegenwartsbezug total drin.
Spannend. Na guck mal, das alles hören wir also in deinem Podcast. Wir reisen jetzt erstmal wieder zurück ins Jahr 1870 nach Brighton, Südengland, wo unsere an Hysterie leidende, schwer verliebte Amelia ihren angebeteten, aber leider halt verheirateten Arzt James für sich erobern will. Und zwar hat sie sich gedacht, das mache ich doch ganz klar, ich vergifte einfach die Frau mit vergifteten Schokopralinen. Und das hat leider nicht so ganz geklappt. Die Frau hat überlebt und jetzt muss Amelia versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Und wie sie das macht, das erfahren wir in Kapitel 2. Falsche Fährte. Denn leider ging Amelias Plan eben nicht ganz auf. Die Konkurrentin hat den Giftanschlag überlebt. Ärgerlich für Amelia, aber vor allem gefährlich. Denn was, wenn die Frau jetzt den Zusammenhang halt zwischen den geschenkten Pralinen und der Vergiftung herstellt? Es ist also ganz klar, die Spuren müssen verwischt werden. Die Frage ist nur wie und ihr ahnt es, das dürft ihr erraten in unserem nächsten Spiel. 1 aus 4. 4 Möglichkeiten stelle ich euch vor und ihr einigt euch bitte auf eine Möglichkeit und erklärt ganz kurz, warum ihr die gut findet. Okay? Also, wie verwischt Amelia jetzt ihre Spuren? Erstens, Amelia erklärt James' Frau, dass sie die Pralinen selber geschenkt bekommen hat und einfach weiter verschenkt hätte. Oder es ist zweitens, Amelia ist selbst eine von diesen vergifteten Pralinen, um sich ebenfalls als Opfer zu inszenieren. Ist es drei, Amelia versetzt weitere Pralinenschachteln mit Gift, damit dieser Einzelfall quasi nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden kann. Oder behauptet Amelia einfach, dass die Pralinen der Konditorei Brown regelmäßig schon verdorben gewesen wären? Da lacht Matthias. Ja. Das findest du doof. Ja.
Immer die Schuld auf die anderen, ja.
Ja, natürlich. Wirklich. Also Amelia kann nichts dafür.
Soll ich anfangen?
Ja, bitte gerne.
Mein Gefühl sagt mir Lösung 3, dass sie also weitere Leute vergiftet, weil ich jetzt mal annehme, jetzt kommt der Analytiker raus, der manchmal auch daneben liegt, aber egal, sonst würde man den Fall vielleicht gar nicht mehr erinnern heutzutage. Und so scheint es so, als sei sie eine Serientäterin, zumal sie dann auch noch hysterisch war. Und immer, wenn sie keinen Mann zur Hand hatte oder...
Ja, ja.
Ich habe übrigens bei Hysterik, als du da am Anfang das gesagt hast, da habe ich gesagt, was macht man dagegen? Da hast du gesagt, heiraten. Ich habe gesagt, super enges Korsett und Eiswasser. Aber die haben so martialische Sachen damals gemacht. Die haben
Leute heiraten bis zum und Kinder Hals, direkt. Bis zum direkt aufs Ganze.
Eiswasser. Hilft immer. Genau. Weiß man doch.
Ja, genau. Gut, deshalb die dritte Lösung. Also sie legt noch ein paar Leute um, beziehungsweise vergiftet sie zumindest. Und dadurch wird daraus eine Riesensache, die eigentlich sehr kleinen persönlichen Kern hat.
Wäre das auch ein guter Plot-Twist in einem deiner Romane?
Meine Romane würden davon handeln, was ganz viele aus der Familie und andere Zeugen über die Frau denken. Meine Romane handeln nie so sehr davon in erster Linie. Ja, vielleicht würde ich das so machen, aber wer war es denn oder sowas? Sondern mich interessiert immer, Deswegen gehe ich gerne zu Gerichtsprozessen. Was sagen alle diese Leute, die plötzlich mit einem Verbrechen in Berührung kommen, indem sie als Zeuge auftreten, vielleicht rein zufällig oder vielleicht hängen sie doch eher näher dran. Wie reden die plötzlich über sich, über andere Menschen? Was kommt da so alles raus? Das finde ich eigentlich immer das Allerinteressanteste, weil das ist manchmal viel größer noch als die Taten sind dann oft eingebrochen, die wurde erwischt und hat zugeschlagen. Das mehr ist es oft gar nicht. Und hier ist es ja auch sozusagen auf die nicht gerade super geniale Idee gekommen, Pralinen zu vergiften. Mhm. Und dann wird auf einmal was ganz Großes daraus. Aber gut, cool. Vielleicht liege ich ja falsch. Gut.
Aber das ist doch deine Inspiration auch oft, ne? Gerichtsprozesse, da gehst du wirklich auch oft
jetzt,
hin, um jetzt Inspiration
zu suchen.
Bei
vielen Büchern, die ich geschrieben habe, habe ich das gemacht, weil da sind wir dann auch wieder bei Spur des Verrats. Da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass erstmal sehr viel Realität da ist, Wirklichkeit. Und wie jeder eigentlich weiß, die Wirklichkeit schreibt manchmal Geschichten, da käme man im Traum nicht drauf. Ja. Da würde jeder sagen, nee, das ist nur ausgedacht. Also wenn es wirklich in meinen Büchern wie ausgedacht wirkt, dann ist das die Wirklichkeit.
Ja, ja. So. Streicht dir jeder Lektor so raus, nein, das ist wirklich Matthias, das kannst du so nicht machen.
Das ist aber wahr. Wirklich. Ja, das sind die wirklich wahren Stücke. Genau. Ja.
So, Niklas, gehst du mit? Amelia versetzt also weitere Pralinenschachteln mit Gift, damit dieser Einzelfall nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden kann. Findest du es gut?
Ich gehe mit, weil das plausibel war, was gesagt wurde.
Oder?
Warum ist es erinnerungswürdig für euch als Redaktion und für uns heute? Variante 3.
Haben wir uns selber verraten. Dann kriegt ihr natürlich 100 Punkte Antwort. Sehr schön. Wie könnte man besser Spuren verwischen, als falsche Fährten zu legen? Je mehr, desto besser, denkt sich Amelia und bittet in den folgenden Wochen mehrfach, einfach Jungs aus dem Ort, ihr bei Browns, bei dieser Konditorei, Pralinen zu kaufen. Die versetzt sie dann mit einer kleinen Menge Strychnin und lässt die Jungs im Anschluss die Pralinenpackungen wieder umtauschen gegen kleinere Packungen. Und dadurch, die Konditorei verkauft ja die retournierten Pralinen weiter und dadurch gelangt dieses Gift halt in Umlauf, ohne dass die betroffenen Kunden die Spur zu Amelia zurückverfolgen können. Und sogar mit den Pralinen selbst werden diese vielen Krankheitsfälle, die auf einmal ja auftauchen, ursprünglich erstmal nicht in Verbindung gebracht. So, erstmal nicht bedeutet vielleicht später. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Niklas, jetzt geht's bei dir ganz viel in deinem Podcast oder auch schon jetzt hier in der Folge um. Geschichte wiederholt sich, ist ja auch so ein Sprichwort oder was können wir aus Geschichte lernen? Stimmt das denn überhaupt? Würdest du sagen, Geschichte wiederholt sich immer?
Nee, würde ich nicht sagen. Also Geschichte kann sich auch gar nicht, also Vergangenheit kann sich nicht wiederholen, um es ganz sauber zu sagen.
Natürlich, ja.
Und deswegen kann sich Geschichte auch nicht wiederholen, aber wir können eben Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen und deswegen schreiben wir Geschichte, erzählen wir Geschichte in unserem Podcast zum Beispiel auch und daraus lassen sich auf jeden Fall eben Schlüsse ziehen, aber 1:1 wird sich das nicht wiederholen, was in der Vergangenheit geschehen ist.
Wenn du so viel in der Vergangenheit oder dich auskennst und du denkst, guck mal, da waren die Menschen echt schon doof und das haben sie auch nicht kommen sehen und das haben die auch falsch gemacht und jetzt siehst du so vielleicht ähnliche Strukturen heute, macht dir das Sorgen oder sagst du, nee, da kommen wir schon wieder raus?
Ja, manchmal macht einem das natürlich Sorgen, wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel den Angriffskrieg auf die Ukraine anschaut und wie lange man da auch ein Stück weit ignorant war, weil das, ich hatte es ja vorhin auch schon ein wenig angesprochen, weil das, was Putin getan hat, hat er ja tatsächlich auch vorher gesagt. Also hat er eigentlich nur das in die Tat umgesetzt, was er angekündigt hat. Und da kann man natürlich, wenn man dann in die Vergangenheit gehen würde, sich andere Kriege anschaut, natürlich Vergleiche ziehen, dass auch damals schon Dinge unterschätzt worden sind. Also ich bin jetzt sehr oberflächlich, will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Das würde ich auf jeden Fall alles schon sagen. Und da ist man als Historiker vielleicht manchmal auch etwas unruhiger. Mhm. Auf der anderen Seite kann einem natürlich die Beschäftigung mit Vergangenheit auch helfen, nicht panisch zu werden.
Verstehe. Dann konzentrieren wir uns auf das nicht panisch werden, aber nicht hysterisch, oder? Sonst heiraten und alles gleich Kinder, das wollen wir ja alles gar nicht. Wie ist es denn so? Also ich hänge mich so auf an diesen, es gibt Verbrechen, über die ihr ja quatscht in diesem Podcast, die Auswirkungen auf heute haben. Hast du da ein Beispiel?
Ich würde weniger sagen, dass der Fall 1:1 auf uns heute oder auf die Gegenwart heute übertragbar ist, sondern eher das, was wir aus dem Verbrechen ziehen für uns.
Ah.
Also wir haben jetzt kürzlich eine Folge veröffentlicht zur Ruhrbesetzung zum Beispiel. Das heißt, es geht im weitesten Sinne um die damals, also es ist 1923, um die damals natürlich noch ganz latent existente Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Die Franzosen besetzen das Ruhrgebiet, marschieren mit über 100.000 Soldaten ein Und unser Fall ist dann die Erschießung von Arbeitern während des passiven Widerstandes bei Krupp in Essen. Mhm. Und was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Es wird jetzt eher nicht passieren, dass französische Soldaten in irgendwelche Firmen in Deutschland einmarschieren, logischerweise. Toi, toi, toi. Aber wissen wir denn heute die deutsch-französische Freundschaft zu schätzen? Mhm. Und das ist alles für uns total selbstverständlich geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Aber wenn du dir so eine Folge von uns anhörst, nimmst du nochmal zur Kenntnis, dass wir sehr, sehr lange, über Jahrhunderte verfeindet waren mit unseren unmittelbaren Nachbarn. Und das ist jetzt natürlich ein sehr plastisches Beispiel, aber das ist es eben, worum es uns geht, auch mal zu zeigen.
Ja, ja, ja.
So ganz banale Dinge, oder die kommen uns zumindest banal vor, sind sie natürlich am Ende nicht. Oder alltägliche Dinge, die eben herauszustellen, einfach auch, wie viel Wert das Ganze hat. Ja, also zum Beispiel eben die deutsch-französische Freundschaft.
Total, ja, dass man das nicht so selbstverständlich nimmt und dass man eben auch aufpasst da drauf und denkt, es war anders, es könnte auch mal wieder anders sein. Ja, sehr, sehr spannend.
Aber wenn ich da nochmal einen Satz dazu gerne beitragen würde, aber jetzt mache ich einen Sprung, ist nicht so historisch, was ich sage. Was mich immer wieder wirklich, wirklich fasziniert hat und wo ich wirklich dachte, die Welt funktioniert manchmal anders, als man denkt, das ist, wie viele uralte Kriminaltaten, also jetzt Jack the Ripper ist natürlich das berühmteste, da gibt es aber eine ganze Reihe anderer, wo es Bücher drüber gibt, wo Leute in irgendwelchen Internetforen sich unterhalten, wo teilweise Riesenfilme gedreht werden, wo dann gesagt wird, am 16. Februar 1951 fuhr ein grüner Plymouth die Straße runter und so. Es ist fast, als ob minutiös 3 Wochen Zeit aufbewahrt werden, während in derselben Zeit vielleicht 4 große Romane rausgekommen sind, 15 große Reden im Parlament gehalten wurden, alles vergessen, nichts davon ist geblieben. Aber so absurde, irgendein Typ, der einen Schuss weg hatte, fährt rum und schießt 4 Frauen in 2 Wochen über den Haufen, weil er die nicht mag oder so. Und dann wird daraus ein riesiges Gebilde mit ganz viel Glauben und dass das auch alles anders sein könnte. Aber das Tollste ist, dass so die Zeit dann so einfriert, dass es dann Leute gibt, die da zusammentragen, um wie viel Uhr genau der Paketbote kam oder was, die Pralinen ausgeliefert wurden. Das finde ich faszinierend. Dieses Verbrechen, was ja eigentlich was ist, wo man sagt, da sollen sich die Gerichte drum kümmern und bitte nicht mit den Kindern darüber reden, so ungefähr, dass das dann so einen Raum einnimmt und dass das fast eine geschichtliche Dimension bekommt, ja, obwohl es ja was Unwichtiges eigentlich ist.
Stimmt, ne? Ja, diese Faszination an Verbrechen. Ich habe immer gedacht, ich bin eine schlechte Zeugin, weil ich kann mir wirklich nichts merken. Also ich weiß nicht, was ich vorgestern gegessen habe. Ja. Mich niemals befragen, auf jeden Fall. So, Matthias, bei dir war es ja so, dass du relativ spät zu Krimis gekommen bist und auch zu deinem Autorendasein. Du hast ja Architekt gelernt erstmal und auch erst als Architekt gearbeitet. Bringt dir dieser Beruf denn heute noch was im Schreiben von Büchern? Ich stelle mir vor, dass du so Bilder oder Szenen einfach ganz anders vielleicht erschaffst als andere Autoren, die vorher nicht Architekt waren. Ist das so?
Ja, ich glaube schon. Also kommt vor allem jetzt in den letzten Jahren mehr zurück zu den Architektur. Wir machen immer Baubeschreibungen oder wir lernen auch ein Fach wie Archäologie zum Beispiel, was wir auch ziemlich ausgiebig an der Uni betrieben haben. Das heißt, die sukzessive Beschreibung von Tatorten von mir aus oder überhaupt nur einer Wohnstube oder eine S-Bahn mit 7 handelnden Personen, das habe ich damals viel geübt. Also das, die Räume auch zu beherrschen. Also dass man, wenn man in Krimi immer nur 2 Leute an einem Tisch sitzt, ist das ja nicht so schwierig. Aber wenn man mehrere wie auf einer Bühne, ich habe ja auch viel Theater gemacht, 4, 5 handelnde Personen und wo sind die und sowas, das glaube ich macht viel aus.
Malst du richtige Skizzen von deinen
Büchern,
von deinen Tatorten?
Ja, ja.
Cool.
Ja, ich mache meistens, es nennt es ja ein bisschen ausführlicher, also dann ist es eine Kleinstadt, vielleicht noch mit einem Wald und einem See oder sowas, aber das mache ich schon, weil da habe ich, weiß noch, bei meinem 3. Roman, glaube ich, ist mir das passiert, da habe ich das alles wunderbar beschrieben, war fertig, dann habe ich es nochmal durchgelesen und beim 4. Mal habe ich nochmal ein bisschen auf die Topografie geachtet und dann merkte ich, da wo ich bin, weiter vorne im Buch einen wunderschönen Wanderweg mit Rapsfeldern angelegt hatte, war 150 Seiten später eine Autobahn. Und da habe ich gedacht, okay, musst du noch besser aufpassen. Da lohnt sich dann manchmal, das aufzuzeichnen, ja.
Sehr, sehr gut. So, jetzt steigen wir aber erstmal nochmal ein in unser nächstes Kapitel und finden zusammen raus, ob Emilias Verschleierungstaktik denn überhaupt funktioniert hat oder nicht. In Kapitel 3: Verschlimmbessern. Unsere Amelia kam also 1870 in Brighton, Südengland, auf eine ganz, ganz doofe Idee, unglücklich verliebt in ihren verheirateten Arzt, versucht Amelia, die Ehefrau loszuwerden, indem sie ihr vergiftete Pralinen schenkt. Blöd, dass die Frau das alles überlebt hat. Amelia jetzt versucht, ihre Spuren zu verwischen und vergiftet daraufhin einmal die komplette Stadt. Bisher litten Amelias Opfer zwar unter Krämpfen und so ganz leichten Vergiftungserscheinungen, aber alles wurde nicht weiter untersucht. Erst der Tod eines 4-jährigen Kindes veranlasst die Polizei schließlich zu ernsthaften Ermittlungen. Die Familie hat nämlich in Brighton einfach Urlaub gemacht und das Kind hat von diesen vergifteten Pralinen dann gegessen und ist dann tatsächlich verstorben. Und obwohl die Autopsie auch eine Vergiftung, also darauf schließen lässt, geht die Polizei erstmal noch von einem Unfall aus. Amelia hingegen ist nicht mehr zu bremsen und sie weitet ihre Vergiftungsaktion noch weiter aus und verschickt die verseuchten Pralinen sogar an Bekannte. Also die ist wirklich, ich glaube, das mit der Hysterie müssen wir wirklich nochmal überdenken, die war dann wirklich hysterisch, die Maus. Unter den Empfängern natürlich auch wieder die Frau von James, die zum zweiten Mal überlebt. Allerdings hat jetzt auch die Polizei geschnallt. Okay, also da gibt's wohl eine Verbindung zwischen den Pralinen und den Vergiftungen. Und Amelia versucht weiter verzweifelt von sich abzulenken. Und wie, das erratet ihr nochmal in unserem nächsten Spiel, die Schnellraterunde. Ein paar Thesen habe ich für euch mitgebracht. Ihr entscheidet, ob die These wahr ist oder nicht und ich löse das direkt auf. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. Okay? Wie lenkt Amelia von sich ab? These 1. Sie vergiftet eine Katze und behauptet dann, dass ihr armes, armes Haustier eine dieser Brownschen Pralinen gefressen hat. Kann das sein oder kann das nicht sein?
Ja, kann sein.
Ja, würde ich auch sagen. Um sich selbst halt zum Opfer mitzumachen.
Nein, das war schon mal falsch. Dann habt ihr 3 weitere, mal gucken. Sie fährt nach London und versendet von dort Pakete mit vergifteter Schokolade auch an sich selbst.
Würde ich schon wieder ja sagen.
Warum dieses Mal, Matthias?
Naja, weil aus einer anderen Stadt ist nochmal eine Erweiterung und lenkt überhaupt ab davon, dass es innerhalb der Stadt gesucht wird und an sich selbst ist natürlich ja mäßig schlau, weil sie ja schon wieder ins Gerede kommt, aber ja, trotzdem, die ist ja auch nicht die allerhellste wahrscheinlich.
Nee, oder? So. Und Niklas überlegt, aber...
Müssen wir uns jetzt einigen, weil also es wäre ja eigentlich total unlogisch, weil die Pralinen sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Konditorei gekauft, in Brighton, mit denen fährt sie dann nach London und schickt sie zu sich selbst, da wird sie eigentlich komplett den Verdacht auf sich selbst lenken.
Naja, sie kann natürlich auch nach London fahren, dort Pralinen kaufen und die dann verschicken.
Aber wenn die Etikettierung der Konditorei in Brighton haben, wäre das, also da müsste sie auf jeden Fall eine neue Packung besorgen oder die eben umschichten. Aber ich unterstelle jetzt mal, es hat noch die Brighton-Verpackung, würde ich sagen, das hat sie nicht gemacht.
Da geht der Punkt auf jeden Fall an Matthias. Sie hat das gemacht, einfach aus, Niklas, tut mir leid. Aber du hast ja noch eine Chance. Sie hat einfach von London, einfach von einer anderen Konditorei geschickt.
Sie wollte mal nach London fahren. Eben. Sie hatte mal Lust, an die Großstadt zu fahren.
Ja, ja, genau. Hat sich gedacht, na komm, da auch mal einfach Pralinen vergiften. Mal gucken, wie es da so ist. Dann noch 2 Thesen für euch. Sie behauptet, James' Frau wollte sich für die Flirts mit ihrem Mann rächen. Ist das wahr oder ist das falsch?
Die ganze Stadt vergiften. Nein.
Nee.
Für mich nicht. Nee, das ist nicht
für dich, Niklas? Du guckst schon wieder. Nee, okay.
Nee, ich sage auch einfach nur nein.
Auch richtig. Sie macht das nicht. Sie konfrontiert Konditor Brown in seinem Shop und beschwert sich über den Geschmack und ihren unruhigen Magen. Kann das sein?
Das wäre fast für mich das Naheliegendste gewesen, ja. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich sie gewesen wäre.
Sehr gut, sehr gut.
Also ja, ich würde dem zustimmen. Also ich würde sagen, ja.
Macht sie? Sehr gut. Genau. Also sie gibt sich wirklich die größte Mühe, unsere Amelia. Das muss man ihr wirklich lassen. Wir machen gleich weiter mit unseren letzten Fragen, bevor ihr den Fall gelöst habt. All die cleveren Manöver helfen aber nicht mehr weiter. Amelias Giftmischerei wird entdeckt und sie überführt. Aber wie ist die Frage? Darüber dürft ihr noch ein letztes Mal rätseln. Gleiche Spielregeln wie eben. Ich habe Behauptungen mitgebracht. Ihr ratet, wahr oder falsch. Wie wird unsere Amelia jetzt also überführt? Auch hier könnten wieder mehrere Antworten richtig sein. Dem Konditor kommt es komisch vor, dass so viele Schokoladenpackungen gekauft und dann wieder umgetauscht werden und er befragt die Jungs, die das ja dauernd machen, wer sie denn geschickt hat. Was denkt ihr? Niklas hat schon andächtig gewirkt.
Ja, würde ich sagen.
Es ist nur eine von den vier
Scheint
Möglichkeiten.
Logisch
ist jetzt richtig? Oder?
Nee, nein, es könnten auch mehrere. So.
Okay. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja.
Okay. Wir gucken mal gleich, ob er recht hat oder nicht. Ihr geliebter Arzt äußert einen Verdacht gegenüber der Polizei, die daraufhin die Ermittlungen gegen Amelia aufnimmt.
Auch das wäre im Bereich des Möglichen aus meiner Sicht.
Ja, will ich auch denken. Also.
Okay. James findet einen Drohbrief von Amelia in seiner Praxis, adressiert an seine Frau. Sagt ihr jetzt nicht? Okay, gut. Ich dachte, jetzt sagt ihr schon, ja, das nehme ich auch. Finde ich gut. Nee?
Dann muss sie ja wirklich verrückt sein, ja. Also, nee.
Wird sie sich verraten, meinst du?
Ja,
okay. Als Amelia James Frau erneut Pralinen schenkt, bemerkt diese, dass damit etwas nicht in Ordnung ist und kann dann als Zeugin fungieren?
Ja, würde ich.
Möglich, ja.
Und Amelia beschließt, auf Arsen umzusteigen, da die Besorgung des Strychnins trotz zahlreicher kreativer Ausreden schwierig wird.
Dazu müsste man jetzt die spezifischen Nebenwirkungen der beiden unterschiedlichen Giftarten kennen.
Ja, eins ist wirklich in Rattengift und sowas drin und das andere vielleicht nicht. Ne? Und das andere wäre dann ein Hinweis darauf, dass es ist schwerer zu besorgen. Dann wäre es auch unwahrscheinlich.
Also eher nein?
Eher nein, würde ich sagen.
Ja. Okay, also ihr habt ausgeschlossen den Drohbrief, das ist schon mal richtig. Da liegt natürlich kein Drohbrief. Ihr wart euch sicher bei, dass der Arzt Verdacht schöpft gegenüber Amelia und der Polizei was sagt? War, oder?
Ja.
Richtig. Als Amelia James Frau erneut Pralinen schenkt, bemerkt diese, dass da irgendwas komisch ist. Haben wir auch ja gesagt. Auch richtig. Und Amelia beschließt, auf Arsen umzusteigen. Das ist tatsächlich auch richtig.
Ach so.
Ja. Also die schlägt wirklich in alle Richtungen. Also, es sind letztlich mehrere Faktoren, die zu Amelias Überführung führen. Ausgerechnet ihr geliebter James setzt die Ermittlungen sogar in Gang, denn Amelias Benehmen wird ihm zunehmend suspekt und er verdächtigt sie dann einfach, mit den Erkrankungen seiner Frau zu tun zu haben. Und die kann sich dann erinnern, wie metallisch diese Pralinen geschmeckt haben und wie schlecht er eben danach wurde. Und als die Polizei in diese Richtung ermittelt, finden sie immer weitere Indizien, die Amelia mit den Vergiftungen in Zusammenhang bringen. Als Amelia dann noch versucht, an Arsen zu kommen, dann schlägt die Polizei zu und sagt: Jetzt haben wir sie. Ich löse den Fall gleich nochmal komplett für euch auf. Vorher natürlich erstmal die Frage, was halten wir von dem Fall? Matthias, wäre das einer für deine Romane gewesen?
Ja, ich glaube, ich mag eigentlich diese einfachen Sachen. Also das finde ich eigentlich immer ganz schön. Es geht ja hier nur sozusagen um, letztlich ist das ja nicht mal Liebe, das ist mehr oder weniger Habgier, würde ich sagen. Ja, also. Mhm. Die andere hat ihn, ich möchte ihn haben. Und wie gesagt, mich würde das interessieren, je nachdem, wenn das eine große Familie ist, wenn da noch andere in der Stadt eine Rolle spielen und so weiter. Und man könnte, das hat Niklas vorhin ja gesagt bei einem anderen Thema, man könnte sozusagen von daher auch so ein bisschen eine Zeitgeschichte aufmachen. Ja, wie reden Männer über Frauen und so sowas. Dann ist der Auslöser, finde ich, sowas Banales. Also ich meine, Pralinen vergiften klingt wirklich nach 19. Jahrhundert, muss man mal ehrlich sagen. Aber ja,
oder?
So teils. Also heutzutage, weiß nicht, ob man das noch machen würde.
Zum Classy.
Ja, es ist ja. So.
Wobei,
so,
es kommt ja alles wieder. Vielleicht ist das wieder das neue Verbrechen.
Vielleicht kommt doch das zurück.
Weiß es nicht. Ja. Ja. Niklas, was würdest du sagen? Typisch für die Zeit, ist euch so ein Verbrechen auch schon mal untergekommen?
Wir haben mal was tatsächlich zu einer Frau gemacht, die dann auch angeklagt wird. Die war die Frau des französischen Finanzministers, die den Chefredakteur des Figaro erschossen hat. Tatsächlich am Tag, als 1914, wenn ich das jetzt richtig erinnere, auf Franz Ferdinand, weil wir vorhin über den Ersten Weltkrieg gesprochen haben, umgebracht wird, beziehungsweise da war, glaube ich, der Freispruch, nicht die Tat. Die ist nämlich dann freigesprochen worden. Ich biege ab, wie ihr merkt, tatsächlich wäre für uns auch eher interessant, wie geht man dann eben so mit Stereotypen Rollen um, und da würden wir wahrscheinlich, wenn wir den Fall machen würden, uns auch noch den Prozess anschauen.
Ah, okay, aber auch wieder, was lehrt uns der Fall für heute, das Verbrechen, eben vielleicht diese Stereotype auch, oder? Und wie sich das aufgedröselt hat und wie sich das Frauenbild entwickelt hat, vielleicht auch deswegen. Sehr schön. Also, jetzt wollen wir natürlich noch ganz kurz wissen, Matthias, was erwartet uns in deinem neuen Roman? Kannst du da schon drüber sprechen, ein bisschen?
Ja, natürlich. Also, uns erwartet eine weitere Geschichte, die im Vorlauf zum Ersten Weltkrieg spielt, 3 Jahre zuvor. Und nachdem wir in dem ersten Roman uns im Milieu der Flieger sozusagen aufgehalten haben, der ersten mutigen Piloten, die ja dann schon, das finde ich auch immer verrückt, das sind, am Anfang sind das Kameradschaften und 5 Jahre später schießen die Maschinengewehren aufeinander aus diesen Flugzeugen und durchlöchern sich die Lunge. Ja, also das fand ich auch immer gruselig. Im zweiten Fall habe ich gedacht, nach den Fliegern sind wir jetzt bei den Unterseebooten und da geht's um die Entwicklung im Schiffsbau. Was aber eine größere Rolle fast spielt, ist etwas Zeitgeistiges aus der damaligen Zeit, nämlich Lebensreformer. Und das ist eigentlich auch eins der großen Interessen, auch mit an diesen Büchern zu zeigen, was alles in jener Zeit damals schon gab. Das war enorm, was in der Architektur, in der Kunst, im Tanz, in der Malerei, in der Literatur, in natürlich Medizin und alles. Da gibt es so viele Entdeckungen und Entwicklungen. Also diese Aussteiger da, diese Lebensreformer, die haben alternativ Gemüse angebaut, die haben nackt rumgetanzt, die haben ein anderes Frauenbild, die Frauen haben die Korsetts weggeschmissen. Also es sind 1000 Sachen, schön, wo man sagt, könnte auch letztes Jahr gewesen sein oder vor 2 Jahren oder so. Und das ein bisschen zu zeigen, gleichzeitig wie die einen U-Boote, sage ich mal, betreiben, um sich gegenseitig schon wieder die Lunge zu durchlöchern, mit geeigneter Munition sich zu behandeln sozusagen. Und andererseits Leute, die versuchen, aus diesem ganzen Korsett, im wahrsten Sinne des Wortes, ihrer Zeit auch rauszugehen, was alles gleichzeitig stattgefunden hat. Alles, auch in es ist Europa, alles. Also ja. Ich schreibe nichts über Südamerika da oder so, es ist Europa. Aber das erwartet uns. Schön. Und glaube auch ein bisschen Humor. Es sind einige sehr skurrile Sachen auch dabei, kann man sagen.
Sehr gut. Und Niklas, ihr seid mit Tatortgeschichte mittlerweile in Staffel 7.
Wusste das ich gar nicht, ja, wenn du das sagst.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, ja. Neue Folgen seit März. Überall, wo es Podcasts gibt, jeder Freitag eine neue Folge. Richtig?
Genau.
Sehr gut. Was erwartet uns da bei Tatortgeschichte? Lieblingsfall? Irgendwas ganz Besonderes für diese Staffel, für diese 7.?
Ja, das Besondere ist, dass wir tatsächlich so weit in der Zeit zurückreisen wie noch nie. Wir sind bei Kaiser Nero diesmal. Hat er jetzt Rom angezündet oder nicht? All das erfährt man bei uns zum Beispiel. Also es ist wieder ein ganz bunter Mix aus allen Epochen. Wir reisen einmal quer über den Globus und wieder zurück. Wir haben natürlich immer auch spezifisch europäische, spezifisch deutsche Themen mit drin, weil wir uns da einfach selbst am besten auskennen. Aber mittlerweile holen wir uns dann ja auch Expertenrat dazu. Dann mit bei uns in den Folgen, da wo es dann bei uns eng wird. Zum Beispiel bei Nero, das kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Also es wird wieder sehr spannend. Es wird auch wieder sehr blutig. Das gehört ja auch immer zu einem guten True Crime Podcast mit dazu. Also unbedingt reinhören. Ne?
Ja, und dann erfahren wir auch, warum es Nero Burning Rome heißt.
Genau, und ob das vielleicht doch nicht mehr Mythos ist als Wahrheit. All das erfährt man.
Siehst du? Hat dann auch wieder Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Gut, wir fassen zusammen. Amelia Willow, die in Wahrheit eigentlich Christina Edmonds heißt, die hat wirklich ihr Bestes gegeben, um ihren ursprünglichen Mordversuch zu verschleiern. Das muss man sagen. Und doch macht sie damit alles nur noch schlimmer. Schließlich wurde sie anfangs gar nicht verdächtigt eigentlich. Und sogar bei den späteren Vergiftungen hatte lange Zeit niemand begriffen, dass diese eben durch die Pralinen verursacht wurden. Und doch verstrickte sie sich tiefer und tiefer in ihrem Vorhaben, ihre Spuren zu verwischen und die Ehefrau ihres begehrten James zu beseitigen. Christina wird nach ihrer Festnahme dann wegen versuchten Mordes angeklagt, sowie dann wegen Mordes im Falle des 4-jährigen Jungen. Und 1872 wird sie für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde schließlich aber dann in eine lebenslange Haft verwandelt und Christina stirbt dann 1907 im Gefängnis. Skurriler Fall. Ihr habt euch gut durchgekämpft, ihr beiden. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart.
Danke, ja.
Wir danken.
War spannend und mal was ganz anderes.
Sehr schön. Das freut mich. Und dann müssen wir natürlich noch auf letzte Woche gucken, in die Vergangenheit sozusagen. Da haben wir euch ja eine Frage gestellt, um euch ein bisschen besser kennenzulernen und das hier interaktiv zu gestalten, diesen Podcast. Und das geht ja jetzt bei Spotify. Da gibt es am Ende dieser Podcast-Folge ein Umfragetool. Und bei der Apple Podcast-App könnt ihr das über die Kommentare lösen und sonst uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Und die Frage zu unserem letzten Fall war, was ihr schon mal Dummes aus Liebe getan habt, könnte auch in diesem Fall eigentlich nicht passender sein, ehrlich gesagt. Und da hat uns Julian geschrieben, dass er schon mal sogar wo eingebrochen ist aus Liebe. Und zwar Klassiker, nachts im Schwimmbad, um seiner Liebsten zu imponieren und das Schwimmbad für sich alleine zu haben. Und es ist gut ausgegangen, sie wurden nicht entdeckt. Sarah hingegen schreibt, dass sie schon mal Konzerttickets gefälscht hat, um mit ihrem Schwarm zum Konzert seiner Lieblingsband zu gehen. Das allerdings ist nicht so gut ausgegangen, weil das natürlich direkt beim Einlass aufgefallen ist. Sie hat uns aber nicht geschrieben, ob sie ihn gekriegt hat oder nicht. Mal gucken. So, hätte ich gar nicht erwartet von euch, liebe Leute. Sehr schön, gefällt mir. Wir machen gleich weiter, denn heute möchten wir von euch wissen, in welcher Zeit ihr denn gerne gelebt hättet und warum. Ihr lieber Vergangenheit, lieber Gegenwart oder vielleicht sogar Zukunft. Macht gerne mit bei Spotify direkt nach dieser Folge bei dem Umfragetool, bei Apple in den Kommentaren oder per Mail an crimegames@penguinrandomhouse.de. Da könnt ihr uns übrigens auch immer spannende Kriminalfälle schicken, die wir hier unbedingt mal errätseln sollen. Die Adresse packe ich euch in die Shownotes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wenn ja, folgt uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.